Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday und damit frohes neues Jahr, zumindest was NFL-Standards angeht, denn wir befinden uns im neuen Liga-Jahr und es hätte kaum schöner sein können, dieses Silvesterfest. Viele Raketen sind in die Luft gegangen in der Free Agency. So viel, dass wir erstmal den ganzen Kram aufsammeln mussten von der Straße und deswegen etwas verspätet hier mit dem NFL Tuesday unterwegs sind. Nichtsdestotrotz mit dem gleichen Einsatz, mit dem gleichen Ehrgeiz, das Ganze für euch aufzubereiten, das Ganze für euch zu besprechen und mit uns beiden meine ich natürlich nicht nur mich alleine, sondern meinen Partner, den ich schon vor einigen Free Agencies in mein Team geholt habe, nämlich Christian. Hi, grüß dich.
Ich bin als Free Agent zu dir gekommen, unrestricted. Na, das ist auch nicht deine Comp-Pick-Formula versaut damit. Perfekt.
Ja, ich habe dir so viel Geld gegeben, ich kann dich nie mehr rausschmeißen, sonst sterbe ich in Dead Money.
Cap-Commit, in der Tat. allerdings ist das neue Jahr, was den alten Kalender angeht, ja auch wieder mal extrem früh losgegangen. Ne? Also, ja, das wenn man gute, gesehen hat, dass...
Gute Legal Tapering Window ist schön.
Genau. Ja, also im Prinzip, das Wichtigste war eigentlich schon geklärt, bevor das Jahr überhaupt anfing.
Genau, das ist möglich neuerdings oder seit einigen Jahren in der NFL durch dieses legale Tempering, sprich das legale, wenn man so will, Vorverhandeln, bevor dann irgendwann die Tinte wirklich auf den Vertrag gesetzt werden darf.
Streng genommen ist das ja auch ein Wort, das sich eigentlich gegenseitig ausschließt. Ne? Es ist ja quasi das legale, illegale Absprachetreffen.
Ja, doch, so kann man es nennen. Genau, und das wollen wir heute aufdröseln, soweit es geht. Also bitte seht es uns nach, wenn wir den einen oder anderen Namen vielleicht von dem Team, für das ihr rootet, für das ihr, von dem ihr Fan seid, wenn wir das vielleicht vergessen. Es sind einfach so viele Sachen logischerweise passiert, dass wir uns auf natürlich die großen Namen beschränken müssen.
Beziehungsweise auf die großen Team-Visionen,
die
General Manager.
Oder auch Nicht-Visionen. das wollen wir so ein bisschen Hand in Hand heute analysieren, beziehungsweise einfach nur besprechen und gucken, wie das der Stand der Dinge ist, sodass ihr jetzt zum Start des neuen Liga-Jahres auf jeden Fall up to date seid. Denn das, was jetzt noch kommt, das sind zwar auch noch einige interessante Sachen, aber die wichtigsten Namen haben auf jeden Fall schon mal für Schlagzeilen gesorgt, haben Teams gewechselt. Nicht nur Free Agents, das sind auf jeden Fall die ganz großen Namen. Und das wollen wir heute natürlich alles besprechen. Und wir fangen vielleicht mal so ein bisschen so an, Christian, und gehen dann Hand in Hand in die Free Agency rüber, beziehungsweise zu den Free Agents, zu den Spielern, die gar keine Free Agents waren, trotz allem aber das Team gewechselt haben, beziehungsweise gedealt wurden zu einem anderen Team. Und wenn wir das chronologisch mal beginnen, müssen wir natürlich über Antonio Brown sprechen, denn der war ja de facto kein Free Agent, hat einen Vertrag gehabt bei den Pittsburgh Steelers, wurde jetzt schon vor fast gefühlt einer Ewigkeit rübergesendet zu den Oakland Raiders. Ein Deal, den ja viele begrüßt haben, viele verteufelt haben, viele gesagt haben, warum machen die, oder wieso macht Gruden das jetzt bei den Oakland Raiders? Was hat Antonio Brown für sich da gemacht? Sah das gut aus für ihn? Sah das schlecht aus? Da gibt es eine unglaubliche Bandbreite an Facetten, was diesen Deal ausmacht. Fakt ist es, Antonio Brown, der in meinen Augen beste Receiver in der NFL, hat das Team gewechselt, obwohl er noch einen gültigen Vertrag hatte. Ein, wenn man so will, Unikat, bis wir dann Odell Beckham gesehen haben, aber da kommen wir gleich noch zu, aber auf jeden Fall ein Unikat, Antonio Brown, dass er das Team gewechselt hat und zu den Oakland Raiders gegangen ist.
Ja, in der Tat. Und vor allen Dingen insofern ist dieser ganze Trade ein Unikat, weil er ja mit einem Dritt- und Fünftrunden-Pick so ungefähr das, weiß nicht, das Schnäppchen des Jahrhunderts ist, wenn es am Ende alles funktioniert. Das ist natürlich die Sache. Das ist natürlich immer das Sternchen dahinter. Ne? Also in zwei Jahren nochmal rückwirkend neu bewerten. Wer weiß, was jetzt passiert. Vielleicht nimmt Antonio Brown jetzt auch, macht immer eine Facebook-Live-Konferenz aus dem Locker-Room, wenn Gruden mit einem Pep-Talk aus 1980 um die Ecke kommt oder so. Und dann ist er nicht mehr ganz so zufrieden. Wer weiß. Wer weiß. Aber es ist... ja, auf vielen Ebenen eine besondere Situation. Und ich finde auch, wenn wir den bewerten würden, dann würde ich den, glaube ich, oder betrachten würden, würde ich den, glaube ich, aus vier Sichtweisen betrachten. zwar einmal aus der Sichtweise der Raiders, aus der Sichtweise der Steelers, aus der Sichtweise von Antonio Brown himself, Mr. Big Chest, und vielleicht auch aus der Sicht der vielleicht NFLPA oder der anderen Spieler, so quasi, was ja, was sein Verhalten vielleicht auch für Auswirkungen auf die Liga haben kann, down the line.
Ja, absolut, denn das ist, glaube ich, für mich auch der wichtigste Faktor eigentlich, der Deal von Antonio Brown. Die Art und Weise, mit der Antonio Brown für sich quasi einen Standpunkt geschaffen hat, der es ihm ermöglicht hat, überhaupt das Team zu wechseln, aufgrund eines, in erster Linie muss man sagen, ja auch einer Vertragssituation, die ihm nicht entsprechend war. Und das hat er völlig richtig kommuniziert und viele sagen jetzt natürlich, okay, Antonio Brown, das wirft ein schlechtes Licht. Ein Spieler mit einem bestehenden Vertrag, der soll doch froh sein, der verdient Millionen in der NFL, der darf Football spielen, den Kindheitstraum vieler Amerikaner darf er leben und verdient damit noch Millionen, ist immer noch nicht zufrieden, er zwingt seinen Weg daraus und bringt sich selber in eine Position, in der das Team ihn eigentlich nur noch rausbringen kann. Und dann kommt er zu den Raiders, bekommt auch nochmal neues Geld, neue Garantien, vor allen Dingen, die er vorher nicht mehr hatte im Vertrag. Und viele sagen, okay, das ist, wirft kein gutes Licht. Kann das ein Vorbild sein als Sportler? Was würdest du dem entgegnen?
Ja, ich kann das schon nachvollziehen, wenn man das als Fan eines Teams auch so betrachtet. Für mich selber wähle ich aber immer eine andere Betrachtungsweise. Und zwar stellt man sich damit ultimativ auf die Seite von den Besitzern, von den Milliardären im Prinzip, die genauso viel Geld mit dem Produkt Football verdienen, quasi. Und eben ganz asynchron handeln, weil sie nämlich deutlich, deutlich mehr Macht haben, was halt Spielerverträge angeht. Wir haben es auch jetzt wieder gesehen. Aus den meisten Verträgen kann man nach 2 Jahren, wenn nicht sogar nach einem Jahr wieder raus, teilweise sogar noch im selben Jahr. Das sind dann diese One-Year-Deals, wo dann vielleicht nur 500.000 garantiert sind bei einem Gesamtvolumen von 7 Millionen oder so. Da kann der Spieler quasi noch im Training Camp gecuttet werden. Und solange dieses ist halt so asynchron ist, finde ich nicht, dass man Spieler dafür verteufeln dürfte, wenn sie quasi versuchen, das Beste für sich herauszuschlagen. Denn als Fan sollte man sich da halt einfach nicht auf die Seite der Besitzer stellen, auch wenn es für das eigene Team schmerzhaft ist. Aber es ist halt irgendwie, ja, vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht, wenn man das halt so betrachtet.
Ja, es ist eine interessante Entwicklung, die wir eigentlich in überall im Sport haben. Vor allen Dingen aber muss man das einfach immer speziell betrachten beim Football, weil wir da einfach andere Vertragsstrukturen haben. Und da ist es wirklich so, dass Teams, die Spieler vor Ablauf eines Vertrages rausschmeißen, im Grunde genommen nie so einen Backlash bekommen. Also die werden im Grunde genommen nie an den Pranger gestellt, so wie das Antonio Brown jetzt wurde teilweise, sondern dann sagen alle oder selbst die rausgeschmissenen Spieler tweeten dann noch, ich möchte der Organisation danken, Besitzer XY, ich weiß, es ist nun mal ein Business. Es kommt immer, am Ende ist es immer ein Business, dieser Sport. Und kaum jemand sagt, jetzt zum Beispiel bei den Kansas City Chiefs, schönes Beispiel, die nicht gewillt waren, Justin Houston, Entschuldigung, die 15 Millionen zu geben, haben gesagt, nee, das ist uns nicht wert, den schmeißen wir raus. Hat irgendjemand gesagt, oh, Kansas City, das geht aber nicht? Nein, alle sagen, okay, das ist nun mal part of the business, wenn das Team nicht rauswirft. Wenn das aber andersrum funktioniert, nämlich dass der Spieler sagt, das ist nicht mehr ein Vertrag, der meinen Stärken bzw. meinen Stats entspricht und im Falle von Antonio Brown den Stats des vielleicht besten Wide Receivers at the moment, dann sagen alle, ja, wie soll das, also ich habe selbst Tweets gesehen, wo Leute gesagt haben, das ist doch, wie sollen denn Kinder das als Vorbild sehen, wenn man einfach sich rausquengelt aus einem Vertrag etc. pp. Man muss einfach sagen.
Ja, der typische Double Standard, ne?
Genau, es ist ein unglaublicher Double Standard und Spieler, wenn sie es machen, werden so ein bisschen an den Pranger gestellt oder häufig sehr an den Pranger gestellt. Wir sehen Videos von Fans, die irgendwie Trikots abbrennen und dieser ganze Quatsch. Wenn bei Teams das passiert und es passiert jedes Jahr, wir könnten jetzt 20, 30, 40 Spieler nennen, die in den letzten Tagen rausgeworfen wurden, obwohl sie eigentlich noch einen regulären Vertrag haben, aber dadurch, dass Teams entweder dass Dead Money oder im besten Fall für die Teams gar kein Dead Money zu befürchten haben, schmeißen die Spieler einfach raus und keinen interessiert. Wenn das andersrum funktioniert, ist es ein riesen Aufriss, der gemacht wird. Ich persönlich freue mich für Antonio Brown. Wie gesagt, er hatte keine Garantien mehr in dem Vertrag bei den Steelers, hat jetzt durch den neu verhandelten Vertrag, das können wir vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, die Raiders haben den Steelers ja einen Dritt- und Fünftrunden-Pick in diesem Jahr gegeben, dafür Antonio Brown bekommen. Und Antonio Brown hat dann selber nochmal mit den Oakland Raiders beziehungsweise sein Agent Drew Rosenhaus neu verhandelt, sodass er jetzt nochmal 30 Millionen an Garantien bekommen hat in seinem Vertrag. Also insofern für Antonio Brown großartig, ich glaube auch für die kompletten anderen Spieler in der NFL großartig, denn es zeigt, man muss sich nicht immer der Macht und vor allen Dingen auch der Art und Weise, wie die Besitzer und vor allen Dingen die Besitzer natürlich umgehen mit ihrem Geld, mit den Verträgen, nicht immer einfach nur fügen, sondern man hat als Spieler, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ein großes Mitspracherecht, das muss man nur eben auch einbringen und vor allen Dingen man muss, und deswegen vielleicht auch Big Chest, die, so ein bisschen auch, dass die Persönlichkeit haben, sich dem auszusetzen, vor allen Dingen auch dem Stand zu halten, wenn man natürlich dann ganz viel an schlechter Presse zurückbekommt. Und das ist ein gutes Zeichen. Und die Ersten, die sowas machen, die kriegen natürlich immer einen auf die Mütze. Antonio Brown hat es gemacht und hat dafür, glaube ich, viel gebracht, hat das für die anderen Spieler, für die Spielergewerkschaft generell auch. Das ist von dieser Seite her eine super Sache.
Ja, es kann ein Anfang der Diskursverschiebung sein, wenn du so möchtest. Denn der Diskurs ist, oder generell wie Teams betrachtet werden oder so, das ist sehr stark beeinflusst von den Teams durch die Leute, denen sie quasi Informationen zustecken, sprich die ganzen Insider und dann natürlich auch weiter zu den Analysten. Denn alle Media-Outlets, die quasi großen Einfluss haben, sind natürlich irgendwie auch immer in irgendeiner Art und Weise mit der NFL in irgendwelchen Geschäftsdeals verwickelt. Und da ist das dann immer, man beißt nicht in die Hand, die einen füttert zum Beispiel. Und insofern kann es eine Diskursverschiebung sein, auch gepaart mit der Le'Veon Bell-Geschichte, die wir gleich auch nochmal besprechen werden, die ja auch ein bisschen in die richtige Richtung geht, was das betrifft. Problematisch sehe ich es in der Hinsicht, dass Antonio Brown ein Spieler war, der Leverage hatte, also Verhandlungsargumente, die kaum ein anderer Spieler bekommen kann, abgesehen vielleicht von Franchise-Quarterbacks oder halt exponierten Starspielern, aber davon gibt es halt nicht so viele. Wenn das jetzt ein Chris Hogan machen würde, der würde halt in der Regel einfach gecuttet werden und ohne dass da irgendwie weiter was passiert und dann in der Regel wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell Arbeit finden, weil er dann als Unruhestifter klassifiziert wird. Das heißt, es ist sicherlich etwas, das von oben erstmal nach unten durchsickern muss quasi und dann so ein bisschen als Normalität sich etablieren muss.
Ich halte es nicht für
unmöglich, aber es muss sich erst noch unter Beweis stellen.
Es geht vielleicht auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem Weg dorthin, Spielergehälter mehr mit Garantien zu bestücken, Spielergehälter auch sicherer zu machen, vor allen Dingen für die Spieler. Und deswegen wird es mit Sicherheit lange dauern, bis das dann unten ankommt bei den Special-Teamern, bei den Spielern, die so diese Journeyman, die klassischen Leute sind, die gerne rausgeschmissen werden, dann nochmal ein Jahr bekommen mit ganz viel Incentives drin und beweis dich mal. Ich glaube, das wird irgendwann kommen, dass wir eben auch dann für Spieler, die nicht ganz so wichtig sind vielleicht oder die nicht den großen Namen haben, einfach ein bisschen bessere Deals bekommen, sodass sie einfach auch nicht mehr das machen müssen quasi. Denn wenn die Steelers Antonio Brown nochmal nachverhandelt hätten, wenn sie ihm nochmal neues, frisches Geld gegeben hätten, vielleicht wird er noch in Pittsburgh spielen. Das kann man alles so nicht sagen. Da gab es natürlich auch persönliche Differenzen und so weiter und so fort, dysfunktionales Team. Aber ich glaube, dass für die Spieler, und das ist völlig richtig und in meinen Augen absolut nachzuvollziehen, das Geld ist immer noch wichtiger als der Ring, den man gewinnen kann, und völlig nachvollziehbar für mich. Also
Ja, ist natürlich auch irgendwann so eine Mischkalkulation, wenn du dann anfängst, inwiefern kann ich mich als Marke in welchem Markt besser verkaufen? Da gehen wir dann eher so ein bisschen in die NBA Free Agency quasi rein. Das sind sicherlich auch noch Aspekte, die da mit reinfallen, ne? Aber in der NFL sind die meines Erachtens noch sehr unausgeprägt.
Kleines Nugget am Rande. Die Patriots haben damals in 2000 oder für 2007er Saison den Hall of Famer jetzt Randy Moss geholt. Damals, glaube ich, für einen Viertrunden-Pick. Der hat dann in der kommenden Saison, glaube ich, diese 23 Touchdown-Pässe gefangen. Insgesamt, glaube ich, knapp 50. Und war zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr älter als Antonio Brown. Also so viel zu denen, die sagen: Gut, der ist aber auch schon jenseits der 30, der Antonio Brown. Muss man das machen? Ich weiß es
Darf
nicht.
auch, also man darf auch nicht vergessen, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auf die Raiders Betrachtungsweise hingehen. Für die Raiders ist es im Prinzip nahezu ein Free Agency Signing, finde ich, kann man so sagen. Denn sie verlieren keinen Compensatory Pick, wenn du so willst. Okay, das ist jetzt in dem Moment nicht ganz so wichtig. Aber im Prinzip bezahlen sie Antonio Brown so viel, wie Sammy Watkins bezahlt wurde, für 3 Jahre. Kommt relativ nah beieinander hin. Und garantieren ihm 2 Jahre mehr oder weniger als Vertrag. Die Garantien sind relativ uninteressant, denn die Garantien werden dann für ein Team unangenehm auszugeben, wenn sie den Spieler nicht so gut projizieren können, wenn sie nicht sagen können, okay, wie wird er in 2 Jahren noch drauf sein, wird er dann noch die Qualität haben, wird er da das Geld noch wert sein. Und ich glaube, die Frage stellt sich bei Antonio Brown weniger. Dementsprechend sind die Garantien nicht so unwichtig. Es ist nahezu ein Free Agency Signing für ein Talent, das, ja, so gut wie nie den offenen Markt trifft. Also das ist ähnlich wie mit Quarterbacks. Es ist generell so, mit wirklich großartigen Spielern, das hat man jetzt auch in der Free Agency gesehen, die kommen einfach zum Start der Free Agency, die kommen halt einfach nicht in die Free Agency rein. Und das ist das Besondere daran.
Absolut. Dann bleiben wir doch mal ein bisschen bei den Raiders, damit wir nicht zu lange jetzt bei Antonio Brown bleiben. Wobei, wie gesagt, die Wichtigkeit, vor allen Dingen, wie es abgelaufen ist, hoffen wir hier, dass wir das ein bisschen klar gemacht haben. Die Raiders haben ja nicht nur Antonio Brown geholt, sie haben dann auch in der, wenn man so möchte, richtigen Free Agency zugeschlagen. Und zwar haben sie Trent Brown geholt, der so ein bisschen, ja, so ein, zumindest ein Einjahreswunder war bei den Patriots, der zu den Patriots gekommen ist als Left Tackle für im Grunde genommen nichts. Hat da eine großartige Saison gespielt, hat diese Blindside von Tom Brady gesichert für die Patriots, war komplett durchgehend in der Saison verfügbar und er hat jetzt eben einen dicken Deal in der Free Agency bekommen von den Raiders, der bestbezahlte Tackle. Hat dann quasi seinen Vorgänger Nate Solder nochmal übertroffen mit einem 4-Jahres-Vertrag und Gesamtvolumen von 66 Millionen. Auf jeden Fall eine, ja, viel Geld, aber ein wichtiges Signing auf jeden Fall auch für die Raiders, denn da auf der Offensive Line Position waren ja auch einige Lücken.
Ja, definitiv. Die Raiders können sich vielleicht ein bisschen ärgern, dass die Browns auch auf einmal so zugeschlagen haben, weil die Moves, die sie gemacht haben, sind schon ziemlich splashy. Perfekt eigentlich für ein Team, das kurz vorm Umzug steht, würde ich mal so sagen. Sehr interessant, ein Team, das direkt auch, naja, ein Titelcontender ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ich würde schon so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man von den Raiders jetzt durchaus sagen kann, gut, okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was diese Saison angehen wird. Denn Trent Brown haben sie geholt.
LaMarcus
Ist
Joyner müssen wir noch dazu nennen für die
genau,
Defense.
LaMarcus Joyner. Und
Tyrell Williams als Wide
genau,
Receiver
Tyrell
von den
Williams.
Chargers, ja.
Also starke Verbesserungen auf dem Papier, das ist ja immer die schöne Sache dabei. Was wird es? Das ist die große Frage. Kommt vielleicht noch ein Quarterback im Draft? Glaube ich eher nicht.
Glaube ich auch eher nicht, nein.
Denn ich sehe im Moment wenig Trade Value für Derek Carr und dann finde ich das nicht mehr so sinnvoll, ne? Aber insgesamt sehr interessant, viel Splashes, es wird viel Geld ausgegeben. Ich habe irgendwo auch gehört, dass das diese ganze Free Agency wieder ein Indiz dafür ist, dass das Cap unwichtig ist. Meines Erachtens nicht, denn die Teams, die so einen großen Splash gemacht haben, abgesehen von den Indianapolis Colts, hatten halt auch vorher eine Menge Cap angespart.
Ne? Ja, die Indianapolis Colts, die haben, die haben irgendwie zu oft auf Snooze gedrückt bei ihrem Wecker, die sind zu spät aufgewacht, hatte man das Gefühl, auf jeden Fall hatten, oder sie möchten irgendwie doch kein Geld ausgeben.
Oh, ich habe eine Theorie.
Ja.
Nachdem sie letztes Jahr von Josh McDaniels so vernatzt wurden in dem Tempering-Window quasi für Coaches, wenn man das so übertragen will, haben sie gesagt, so, oh, das machen wir nicht nochmal, nicht, dass wir dann da nochmal sitzen gelassen werden und haben das Tempering-Window dann quasi verschlafen. Und dann war halt so, zum Start der Free Agency keiner mehr da.
Da war wirklich niemand mehr da bei den für die Colts. Kurz nochmal zurück zu den Raiders. Wie gesagt, genau, LaMarcus Joyner, Safety, der letztes Jahr unter dem Tag gespielt hat bei den Rams. Wie gesagt, eine gute Verbesserung auf der Safety-Position. Tyrell Williams auch noch ein Wide Receiver in seiner Prime, der gut gespielt hat bei den Rams. Jetzt zusammen mit Antonio Brown, Jordy Nelson, plus einen guten Left Tackle. Also auf jeden Fall der richtige Weg für die Raiders. Mike Mayock, der First-Year-GM, hat da richtig zugeschlagen direkt mal, so wie wir das auch in der Vergangenheit gesehen hatten, zum Beispiel bei den 49ers mit ihrem GM. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und in der AFC North, West, auf jeden Fall gehen sie dann ein ganzes Stück nach vorne. Es wird interessant sein, wie die Raiders jetzt die Saison abschließen. Aber die Deals sind auf jeden Fall gemessen an dem, was sie zur Verfügung hatten und was möglich war, sehr, sehr gut. Also wenn man so ein Grade geben möchte, ist auf jeden Fall so ein A. In meinen Augen.
Ah, ja, gut, das Antonio Brown macht halt unheimlich viel Plus, ne?
Ja.
Was mit Trent Brown betrifft, das ist halt echt schwierig zu beurteilen. Also was ich häufig von ihm gehört habe, ist, dass er keine Filmstudy betreibt, das auch offen zugibt und sagt so, ja gut, was soll der Scheiß? Ich mache einfach das, was die Coaches mir sagen.
Ich weiß es nicht.
Und das, was er tut, ist ja auch gut. Na?
Ja.
Es heißt ja nicht unbedingt, dass es schlecht ist, wenn ein Spieler keine Filmstudy betreibt, wenn er quasi auf andere Art und Weise gut spielen kann. Das letzte Jahr bei den Patriots war sehr gut, aber kann er das wiederholen? Dann erinnere ich mich gleichzeitig an die Aussagen von Kyle Shanahan von den 49ers, der sagte, Trent Brown wäre der beste pure Passblocker in der Liga. Quasi das One-Blocking dann in dem Moment da rausgenommen. Vieles Gutes, aber ja, schwierig, ne? Nun ist es aber so, dass er der einzige, ja, zumindest der beste Left Tackle oder der beste Tackle in der Free Agency war und der kassiert dann halt auch einfach. Das ist dann einfach by Default so, ne?
Genau, einerseits das und auf der anderen Seite, wenn alle so von ihm schwärmen, fragt man sich, warum er jetzt das dritte Team in 3 Jahren hat.
Ja.
Das ist natürlich.
Dann gibt es auch immer das Klischee von wegen fat and happy, ne? Also, wenn Spieler quasi dann ihr Geld bekommen haben, dass dann die Arbeitsmotivation quasi wegbricht. Sind natürlich auch mal viele Klischees und meistens auch nicht zutreffend, weil wir auch einfach nicht den Einblick daran haben. Aber bei Trent Brown bin ich mir ein wenig unsicher. Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass es nur ein 4-Jahres-Vertrag wurde, beziehungsweise nach 2 Jahren dann halt auch der Out für die Raiders da sein kann.
Genau. Kommen wir zum nächsten großen Nicht-Free-Agent, der für sehr, sehr viel Schlagzeilen gesorgt hat. Und das bringt uns dann auch zu 2 Teams und deren Free-Agency bisher. Wir haben in so ein bisschen die Cleveland Browns als die vielleicht Gewinner der Free-Agency bisher oder zumindest die extrem aktiv waren. Und auf der anderen Seite die New York Giants, die vielleicht so ein bisschen der Verlierer bisher waren in der Free-Agency. Und das bringt uns natürlich zu Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr., wir erinnern uns daran, erst im letzten Jahr seinen neuen Vertrag unterschrieben gehabt, wurde bestbezahlter Wide Receiver. Dann hat Dave Gettleman gesagt, wir haben ihn natürlich nicht unter Vertrag oder ihn verlängert, um ihn zu traden. Eine Saison später ist er jetzt getradet worden und zwar zu den Cleveland Browns, wo er dann mit seinem LSU-Kompagnon Landry.
Jarvis Landry.
Contagious Landry, wie er auch genannt werden möchte.
Blessed.
Genau, mit dem wird er jetzt zusammen in der Offense performen für Baker Mayfield. Ein Traum, der wahr wird, der jetzt nicht nur Odell Beckham, Jarvis Landry plus ein David Njoku auf der Tight End Position plus Nick Chubb, den großartigen Running Back, den sie gefunden haben, wird er jetzt auf jeden Fall angreifen müssen. Und ja, gucken wir vielleicht erstmal, bevor wir auf die Browns gucken, auf den Deal von Odell Beckham. Wir haben häufiger darüber gesprochen, Christian, schon seit der letzten Saison, die Gerüchteküche, die immer gebrodelt hat um Odell, aber man war sich nie so sicher, ob das wirklich nur wieder dieses klassische, wir schmeißen mal irgendwas in den Raum, um ein bisschen Klicks zu generieren war. Jetzt ist es passiert und es kam irgendwie in meinen Augen überraschend.
Ja, definitiv. Ich habe auch nicht dran gedacht. Also ich hatte das auch nicht vermutet, dass es wirklich noch passiert. Ich habe das im letzten Jahr auch extrem als Quatsch-Narrativ betrachtet, dem ich nicht wirklich viel Wahrscheinlichkeit zugeordnet habe. Auch jetzt Jack Glazer war das, der das Ganze quasi ins Rollen gebracht hatte, der wohl wirklich Insights da rein hatte. Also das muss man dann auch ihm nochmal klar ansprechen. Der hat das vor einem Monat oder so, glaube ich, gesagt, dass er davon ausgeht, dass Odell Beckham weggetradet wird. Die Timeline ist irgendwie sehr merkwürdig insgesamt. Wenn man jetzt irgendwie den Berichten irgendwie glauben mag, die einigermaßen wahrscheinlich wirken, hat sich das Ganze so abgespielt, dass die Giants oder Beckham im letzten Jahr schon wegtraden wollten, dann die Patriots extremes Interesse gezeigt haben, die Giants dann gesagt haben, oh, wenn Bill Belichick den haben will, dann sollten wir ihn vielleicht doch besser behalten. Dann haben sie ihn verlängert und in diesem Jahr haben sie gemerkt, so, ach, Bill Belichick, was kann der schon? Der hat nur dieses Jahr wieder einen Super Bowl gewonnen. Ja gut, dann lassen sie ihn vielleicht doch wegtraden. Naja, das so ein bisschen leicht humoristisch nacherzählt.
Also wenn man erst Bill Belichicks Interesse braucht, um zu erkennen, dass man ein, wie man so schön sagt, generational Talent da im eigenen Hause sitzen hat, was man gerade erst verlängert hat, dem man...
Future Hall of Famer, ne? Also zumindest, wenn er noch ein paar Jahre so weitermacht, wie er jetzt bis jetzt gespielt hat.
Und das passt wieder in das Narrativ, was du gerade eben angesprochen hast, Christian. Odell Beckham Jr. eigentlich ein Spieler, den man eigentlich nicht bekommt, weil er wirklich dieses klassische generational Talent, ein Wide Receiver in dieser Pass-Heavy League, in der das so wichtig ist, einer, der alles kann, der ja gefühlt noch mehr Touchdowns geworfen hat in der letzten Saison als Eli Manning, der im Grunde genommen jede Saison für eine mindestens 1000-Yard-Saison an die, sagen wir mal, zwischen 7 und 10 Touchdowns, das ist was, das bekommst du eigentlich nicht. Und dass die Giants ihn ein Jahr nach der Vertragsverlängerung jetzt rausgeben für einen First-Rounder und einen Drittrunden-Pick.
Und Jabril Peppers.
Und Jabril Peppers wollen wir nicht unterschlagen. Großartiger Safety von der University of Michigan, der jetzt da, zu den Giants getradet wurde innerhalb des Deals. Es ist strange. Es ist wirklich strange.
Ja, die Frage ist, warum haben die Giants ihn im letzten Jahr noch nicht getradet? Ich glaube, ich habe das auch im Podcast hier gesagt, irgendwas muss sich geändert haben. Und zwar vorzüglich die Einschätzung des eigenen Teams, dass man im letzten Jahr tatsächlich noch gedacht hat, offensichtlich, man befindet sich im Win-Now-Mode und muss nur noch mal ein bisschen pushen, damit man eine Chance hat auf einen Super Bowl-Titel mit Eli. Vielleicht, damit er dann endlich in Ruhestand gehen kann. Vielleicht war das auch die einzige Möglichkeit, wie man in New York gesehen hat, dass man quasi endlich mal mit einem neuen Quarterback weitermachen kann. Ich weiß es nicht. Nun ist es so. Man hat nochmal dieses eine Jahr gepusht mit Saquon Barkley Nummer 2. Versucht, die Waffen nochmal auszubauen für die Giants. Und es ist katastrophal in die Hose gegangen. Und am Ende steht man schlechter da als zuvor, denn wenn man ihn im letzten Jahr getradet hätte, wenn man sich eingestanden hätte, okay, die Sache ist irgendwie durch, wir müssen jetzt uns neu positionieren, man hätte einen der drei anderen Quarterbacks draften können, einer von den beiden Joshes oder halt eben Sam Darnold, der jetzt beim Stadtrivalen bei den Jets ist. Und ich frage mich, ob in 5 Jahren nicht vielleicht einige Giants-Fans da stehen werden und sagen, fuck, wir hätten Sam Darnold haben können.
Ja, also es ist vor allen Dingen, man hat ganz klar letztes Jahr gesagt, okay, Eli ist unser Starting Quarterback auch noch für die nächsten Jahre, indem man Saquon Barkley geholt hat, der auch, wenn man so will, ein Generational Talent ist, aber eben aufgrund der Position, die er spielt, nicht den Impact haben kann wie ein Odell Beckham Jr. Mhm. Und jetzt haut man Beckham raus für einen Erst- und Drittrunden-Pick. Man hat das Dead Money noch, ich glaube 16 Millionen. Und Eli kriegt jetzt, glaube ich, morgen seine 5 Millionen Roster-Bonus und ist im
Grunde... Ich glaube, heute sogar schon.
Oder heute schon. Und man muss ja wirklich sagen, wenn man Odell Beckham jetzt mal rausradiert und der letzte Catch, der mir jetzt noch in Erinnerung ist aus der Super Bowl-Werbung für die 100 Jahre NFL, sieht, wenn man ihn rausnimmt, dann sieht Eli Manning noch viel schlechter aus, als er es sowieso schon getan hat. Und wenn man Odell Beckham rausnimmt, und vorher war Eli Manning in den letzten beiden Jahren vielleicht ein Top-20-Quarterback, jetzt ist er wirklich am unteren Drittel angekommen ohne Odell Beckham Jr. Ich frage mich, was dieser Move soll. Also wenn, dann baue ich das Team um Odell und Saquon Barkley auf, aber irgendwie machen die Giants es nicht. Und ich habe das Gefühl, dass die Besitzerfamilie irgendwie einen Riegel vorgeschoben hat. Denn logisch zu erklären, von einem GM-Standpunkt ist das für mich nicht.
Ja, es ist sehr wahrscheinlich. Denn es ist wirklich schwer nachzuvollziehen, wie das Ganze dann am Ende gelaufen ist. Man hätte wirklich mit Odell Beckham bestimmt mindestens 6-7 produktive Jahre haben können zu Standardgeld, sag ich mal, ne? Das ist halt einfach auch, es ist jetzt nicht unbedingt, dass das ein Team belastet, wenn man einen Wide Receiver hat, der Nummer 1 Wide Receiver Geld verdient. Das ist klar, dann hat man vielleicht weniger Potenzial, um vielleicht nochmal Nummer 1 Pass Rusher oder Nummer 1 Cornerback, beziehungsweise ne, beide kann man dann vielleicht nicht mehr unter Vertrag nehmen. Das schränkt dich natürlich ein, aber es ist trotzdem etwas, das jedes Team haben möchte. Es gibt, glaube ich, kein Team, das sagen würde, außer vielleicht die Patriots. Sagen wir, es gibt wenig
Selbst
Teams.
Selbst die würden ihn nehmen und das Geld bezahlen. Ja. Ich
offensichtlich,
glaube,
haben wir gesehen, ne?
Ja, also ich habe jetzt nochmal kurz geguckt. Im Average hatte Odell Beckham, seit er bei den Giants ist, 78 Catches in der Saison im Average, 1095 Yards und knapp 9 Touchdowns pro Saison. Das ist.
Was ist das für ein Yards per Catch?
Das habe ich jetzt nicht rausgesucht.
Okay.
Aber thanks for putting me on the spot. Sterling Shepard und Evan Ingram sind jetzt die einzig verbliebenen Waffen für Eli Manning, der jetzt verdammt schlecht aussehen wird. Und sie hätten mit ihrem Original Pick locker in diesem Jahr einen Quarterback holen können. Jetzt haben sie noch einen extra Pick. Ich weiß es nicht. Sie haben so viele Lücken jetzt in ihrem Team. Selbst Landon Collins, über den wir jetzt auch sprechen können, vom Standpunkt der Giants aus, der Strong Safety, der diesen 6 Jahres 84 Millionen Vertrag von Washington bekommen hat, der im Grunde genommen, wenn man sich das anguckt, ein 3-Jahres-Vertrag um die 45 Millionen ist. Selbst den hätte man locker zum Beispiel taggen können oder behalten können. Den geben sie ab, holen sich dafür Jabril Peppers. Kann man sagen, okay, ist vielleicht 1-1 ersetzt, aber auch das ist eine Sache. Len Collins, einer der besseren jungen Safeties.
Ja,
schwierig.
Also ich finde halt insgesamt von der Kompensation her ist dieser Deal gar nicht mehr unbedingt schlecht, wenn man das so mit anderen Deals vergleicht. Ja, denn First-Round-Pick, Third-Round-Pick und noch ein, ja, zumindest ein Starting-Safety für im Rookie-Deal, ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen, der kostet ja kaum Cap-Dollar, ist das schon ganz, ganz gut. Nur ist die Frage generell, warum tradet man ihn weg? Ne? Das, wenn man das davon ausklammert halt, ne? Dann, oder wenn man es halt mit reinpackt, dann ist es ein schlechter Deal. Aber gut, ne, jetzt hat man quasi sich auf der Safety-Position verjüngt und na, sogar noch weiter verjüngt und
naja.
Auch verbilligt, ne?
Ja, Len Collins war 25 oder ist 25, ist ja noch.
Jabril Peppers ist 23 oder so.
Könnte gut sein, aber Len Collins hat halt auch ein bisschen mehr schon gezeigt in der Liga. Dadurch, dass er natürlich auch ein Jahr länger da spielt, aber er hat schon mehr unter Beweis gestellt und hat gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Strong Safety ist und hat wirklich sehr gut gespielt für die Giants. Und es wäre auch finanziell mehr als möglich gewesen, all diese Leute zu behalten, die das junge Talent, was sie haben. Also für mich eine sehr strange Sache. Die Giants auf jeden Fall ein Team, das momentan ganz, ganz schlecht aussieht auf vielen, vielen Ebenen und ich nicht mehr sehe, dass dieses Team noch irgendwie mit Eli Manning die Kurve kriegen kann, beziehungsweise im Grunde genommen jetzt schon im Full Rebuild sein muss, denn alles andere macht für mich keinen Sinn mehr.
Ja, das ist jetzt, also ich glaube, die Frage ist wirklich geklärt. Ich glaube, da finden sich noch wenige Leute, die dafür argumentieren wollten, dass die Giants so weitermachen wollen. Und dann stellt sich auch einfach zwangsläufig natürlich auch die Frage, wie macht man mit Eli weiter? Was macht Eli selber? Sagt er, okay, das Jahr spiele ich noch und dann retire ich. Hatte nicht sowieso nur noch dieses Jahr Vertrag?
Ah, nee, ja doch, Ich weiß nicht genau auswendig, aber es ist schwierig. Gucken wir mal auf die andere Seite, Christian. Der Trade-Partner, wie gesagt, ich hatte es angesprochen, Cleveland Browns, vielleicht das Gewinnerteam bisher, was dieses ganz, 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 ganz junge Jahr in der NFL, das 100. Jahr angeht. Die Cleveland Browns, wie gesagt, Odell Beckham geholt. Dann haben sie Sheldon Richardson geholt aus Minnesota. Sie haben Demetrius Harris noch geholt, den Tight End, den sie noch, der Dorsey noch kannte, der GM aus Kansas City. Das ist irgendwie jetzt ein Team, das Stand jetzt die AFC North eigentlich gewinnen muss.
Das denke ich auch. Gerade halt auch im Anbetracht der Tatsache, dass Pittsburgh Steelers, dass die Pittsburgh Steelers deutlich schlechter werden sollten. Sollten vielleicht nicht, aber wahrscheinlich werden. So würde ich es, glaube ich, formulieren. Die Cincinnati Bengals, die kriegen eigentlich sowieso in den letzten Jahren nur noch so eine Participation Medal, also die Teilnehmerurkunde.
Ach, die süße Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen.
Und die Ravens, meines Erachtens, haben halt auch Schlüsselspieler verloren. Dementsprechend würde ich sie vielleicht dann die Ravens eher so auf Platz 2 taxieren. Gut, ne, Draft kommt noch, Training Camp kommt noch, können noch Trades passieren und so weiter. Aber meines Erachtens sind die Browns wirklich relativ instant zu einem Instant Contender geworden. Ähnliche Moves finde ich so generell betrachtet wie die Raiders. Der große Unterschied ist bei den Cleveland Browns, dass die Defense halt vorher schon da war, ne? Und das ist eben das, was die Raiders noch nicht haben. In Teilen schon erprobte und vor allen Dingen auch starke Defense, ne? Und
absolut. Du sprichst es an. Hätten wir gerade eigentlich direkt noch mit erwähnen können, was die Giants angeht. Sie haben ja auch nochmal mit den Giants vorab getradet. Offensichtlich waren die auf der Kurzwahltaste dann. Denn vorher ging ja der Deal über die Bühne von Seidler, dem Guard von Cleveland, nach New York, und dafür haben sie Olivier Vernon bekommen, den Pass Rusher, der jetzt zusammen mit Myles Garrett auf der anderen Seite unterwegs ist in der D-Line und dann eben in der Mitte mit Sheldon Richardson. Also das ist eine echt extrem beängstigende Defensive Line für jede gegnerische O-Line.
Das denke ich auch. So beängstigend, dass die Browns jetzt mittlerweile auch im Moment zumindest wohl angeblich noch versuchen, Ogba zu traden. Das ist dann halt so ein bisschen so das Embarrassment of Riches, also quasi Perlen vor die Säue, ne? Ein Team, das auf dem Papier extrem stark aussieht, das wirklich instant zumindest in die Divisional Round kommen müsste, so wenn man sich das jetzt anschaut. Es ist spannend, also ich freue mich. An der Stelle kann ich nochmal sagen, unseren Slack-Channel haben wir vor 2 Jahren gegründet und mein Name in dem Slack-Channel ist Number One Browns Fan. Nicht, dass mir irgendwie jemand mal unterstellen würde, ich wäre ein Bandwagon-Fan.
Du bist Cleveland Browns Fan geworden aus ganz anderen Gründen, Christian.
Nein, nee, ich bin nicht wegen Sashi Brown Browns
Fan geworden. also die AFC North ist die Division jetzt eigentlich der Cleveland Browns, wenn man sich die Teams rein vom Talent her anguckt, rein von dem Potenzial. Du hast es angesprochen an 2, die Ravens, die man auf jeden Fall auch besprechen muss, denn die Ravens haben erstmal ziemlich viel verloren in der Free Agency, als es losging. CJ Mosley ist zu den Jets gegangen, der Anker im Grunde genommen auf der Linebacker-Position, so ein bisschen der Nachfolger von den Namen, den ich immer gerne vergesse, weil ich ihn gar nicht mag. Dann haben sie auch noch Darius Smith verloren an die Green Bay Packers, über die müssen wir gleich auch noch sprechen. Haben dann aber so ein bisschen zurück was geholt für sich. Und zwar, nachdem sie auch Eric Weddle haben ziehen lassen zu den LA Rams.
Den haben sie gecuttet doch sogar,
ja.
Ne?
Ja. Mhm. Und haben sich dann aber Earl Thomas geholt, den vielleicht besten oder ich würde sagen doch den besten Safety, haben ihnen 4-Jahres-Vertrag über 55 Millionen im Gesamtvolumen gegeben. Das heißt, auf der Safety-Position muss man sagen, auch wenn ich Eric Weddle sehr mag, sehr schätze, stark verbessert, nur leider auf der Linebacker-Position, die sehr, sehr stark gespielt hat für die Baltimore Ravens in den vergangenen Jahren, haben sie sich leider nicht verbessern können, beziehungsweise 2 Centerpieces abgegeben.
Definitiv. Und in den beiden Punkten kann man auch direkt sagen, die Safeties und die Non-Rush Linebacker haben wirklich so ihren Markt wieder so ein bisschen konsolidiert, ne? Ja. Spätestens jetzt kann man jedem sagen, der sagt, Eric Reed hätte sich im letzten Jahr nicht anstellen dürfen, es wurde sich nicht colluded oder was auch immer. Ich denke mal, die Zahlen in diesem Jahr unterstreichen das ganz gut, dass da im letzten Jahr nicht alles wirklich, koscher gelaufen ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Aber ja, starke Abgänge und gute Neuzugänge. Mark Ingram ist auch von den New Orleans Saints dazugekommen für einen günstigen Deal, würde ich mal sagen, 3 Jahre, 15 Millionen. Aber es reicht halt meines Erachtens noch nicht aus, um die Abgänge zu konsolidieren. Ne?
Ja, vor allen Dingen, man hat jetzt ja auch, das hatten wir ja schon besprochen, Joe Flacco ist man ja losgeworden. Man setzt jetzt komplett auf Lamar Jackson. Das wird natürlich interessant sein, wie die Baltimore Ravens da performen werden. Da haben die Cleveland Browns nicht nur, was das reine Talent angeht, ein bisschen was voraus, sondern eben auch etwas mehr mit Baker Mayfield, zumindest was Erfahrung, auch wenn das jetzt sich ein bisschen doof anhört bei 2 Rookies aus dem letzten Jahr, aber etwas mehr, das wirkt noch schon ein bisschen konsolidierter, das Ganze, als bei den Ravens, die vielleicht noch so ein bisschen mehr im Modus sind, wir finden uns. Aber wie gesagt, ich mag das Signing von Earl Thomas sehr, denn Earl Thomas ist wirklich vielleicht der einzige Safety, der ein Defensive Backfield wirklich extrem aufwertet, beziehungsweise sehr viel Probleme auch kaschieren kann durch sein Spiel, denn er ist, wenn man von Odell Beckham von einem Generational Talent spricht, ist er auf jeden Fall auch eines und tritt damit in die Fußstapfen von so großartigen Leuten wie Ed Reed bei den Baltimore Ravens.
Ja, definitiv. Also Earl Thomas, jede Defense, zu der er gekommen wäre, hätte er besser gemacht. Das ist, glaube ich, außer Frage. Und von der Qualität sehe ich das ähnlich. Also wirklich outstanding. Bloß ist halt die Sache, dass die Safety-Position weniger wertgeschätzt wird, ne?
Absolut.
Und er ist natürlich auch schon einen Tacken älter.
Wer jetzt?
Was ich noch erwähnen
würde, Thomas?
Ist... Bitte?
Earl Thomas?
Ja.
Ja, aber noch zumindest als 29. Das ist ja noch... Geht ja noch.
Denke auch. Ja, Terrell Suggs ist weg.
Zu Arizona.
Household Name. Identifikationsfigur teilweise auch von den Ravens, auch wenn er irgendwie, als Mensch manchmal etwas fraglich ist. Und schon eine Menge Talent, Dwayne. Also wie gesagt, ich bin mir da ziemlich sicher, dass Cleveland zumindest besser abschneiden sollte in diesem Jahr.
Genau, zumindest muss man es von ihnen erwarten, nach all dem, was da jetzt passiert ist. Sprechen wir dann, weil es eben diese Division so interessant geworden ist durch jetzt die Free Agency, vielleicht auch nochmal ganz kurz über Pittsburgh, ähnlich im Grunde.
Ich dachte, du meinst Cincy jetzt.
Cincy hat auch im Grunde genommen nichts gemacht in der Free Agency, eins von einigen Teams, muss man sagen, die relativ still waren. Pittsburgh, die Pittsburgh Steelers, die, wir kommen natürlich gleich auch noch zu Le'Veon Bell verloren haben, Antonio Brown verloren haben, dann auch noch Jesse James, der zu Detroit gegangen ist, der Tight End. Dann das Ganze hin und her, wie das Ganze passiert ist, besonders um Antonio Brown und Le'Veon Bell. Das Team wirkt auch irgendwie als Scheideweg, es hört sich immer komisch an, aber irgendwie ähnlich wie bei den Giants.
Es sollte am Scheideweg stehen. Irgendwas muss da entschieden werden, denn das ist wirklich faszinierend. Die ganzen Skandälchen, die in Pittsburgh jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind. Ich glaube, die hätten bei vielen, vielen anderen Teams schon zu drastischeren Schritten geführt. Ne? Also wenn man sich James Harrison, LeGarrette Blount, Antonio Brown und jetzt natürlich dann auch Le'Veon Bell, genau. Sind einige Spiele sehr, sehr lautstark kritisch geworden, sag ich mal. Mhm. Und irgendwie verändert sich nichts. Ne? Und das ist schon so ein bisschen fraglich. Gleichzeitig hast du die Frage mit Ben Roethlisberger, der im Prinzip jedes Jahr wieder mit dem Ruhestand liebäugelt, und der ist meines Erachtens eine ziemliche Drama Queen, wenn man das in diesen Leveln quasi nennen möchte. Und da ist auch durchaus die Frage gestellt, okay, was ist der Quarterback unserer Zukunft? Ist es jetzt vielleicht nicht Zeit, dass wir mal überlegen, lass uns mal an eine andere Phase rüber switchen?
Mason Rudolph zum Beispiel, der ja da ist. Ja, es ist wirklich, also die Steelers wirklich sind im Grunde genommen vom letzten Jahr, klammern wir jetzt mal die Le'Veon Bell-Geschichte aus, von dem Team, was viele im Super Bowl gesehen haben oder was zumindest viele als den möglichen Contender gesehen haben, zu dem Team, was in der eigenen Division vielleicht nur noch auf Platz 3 rangiert. Also es ist ein unglaublicher Rückschritt für Pittsburgh. Ich lasse mich gern überzeugen von was anderem, wenn sie jetzt eine großartige Saison spielen. Aber talent-wise frage ich mich, wie sie das auffangen wollen. Eli Rogers haben sie jetzt nochmal ein bisschen verlängert. Dann haben sie Dante Moncrief geholt von den Jacksonville Jaguars. Aber das ist ja nicht annähernd das, was sie verloren haben.
Ja.
Und von daher sehr, sehr interessant, sehr schwierig vor allen Dingen auch, da in die nächste Saison zu gehen.
Ja, Jesse James darüber hinaus ist noch zu Detroit gegangen. Ja. Solider Tight End, der mit einem Catch möglicherweise die Geschichte der NFL hätte ändern können. Aber, gut anderthalb Jahre ist es schon her, im Dezember 2017 bei den Patriots zu Hause war das, glaube ich, oder?
Nee, das war in Pittsburgh.
War doch sogar in Pittsburgh. Stimmt, hast recht, ja. Und meines Erachtens ist es wirklich eine Organisation, die sich jetzt Gedanken machen muss, sich jetzt entscheiden muss, ja, wie es weitergeht. Ob man tatsächlich mit Roethlisberger nochmal weitermacht. Ich denke mal, da wird man sich vielleicht auch mit ihm selber nochmal zusammensetzen müssen und sagen so, hey, Ben, Hand aufs Herz, wie viele Jahre machst du jetzt noch? Wir müssen jetzt hier eine Entscheidung treffen. Und ist dann die Frage, ob Ben dann richtig antwortet, weil wenn er sagt, nur noch eins, dann ist natürlich auch die Frage, ob das nicht vielleicht finanziell für ihn noch Konsequenzen hat. Aber einige Entscheidungen werden dann getroffen werden müssen.
Absolut. Also kann man schon mal das erste Power-Ranking der AFC North hier rüberbringen. Auf 1 die Cleveland Browns, gefolgt von den Baltimore Ravens, dann die Pittsburgh Steelers und auf 4. Position deine Ehrenurkunde, Christian, die Cincinnati Bengals. Mit ihrem
neuen
Coach.
Weil ich nicht sicher bin, ob ich nicht vielleicht, also Baltimore ist halt wirklich die Frage, was ist die Identität von Baltimore?
Naja, die haben
mit diesem One-Heavy weitermachen?
Ja, aber Baltimore hat insgesamt mehr Identität. Baltimore hat insgesamt ein deutlich funktionierenderes Umfeld als andere Teams. Und selbst bei Cleveland bin ich mir da noch nicht sicher, weil ich von Baker Mayfield zu wenig gesehen habe und die Quarterback-Position alleine für mich nicht ausschlaggebend ist in dem Moment. Das stabilste Team hat noch immer Baltimore und das hat den besten Coach, das hat die besten Coaches vielleicht auch und das hat vor allen Dingen Erfahrung.
Hä, Freddie Kitchens?
Und die sind einfach in allen drei Bereichen, wir sprechen ja immer gern von allen drei Phasen des Spiels, Offense, Defense, Special Teams, haben sie vielleicht nicht die größten Namen, aber das hatten sie auch nicht immer und das auch im letzten Jahr nicht und trotzdem sind sie einfach am besten gecoacht, am besten eingestellt, dass vielleicht Mental, was ja so die mentale Stärke angeht, das beste Team. Von daher, ich, wie gesagt, lass auch mal Cleveland vielleicht mit den ganzen Erwartungen, die jetzt natürlich an sie gerichtet werden, ein paar Spiele verlieren, dann wird es schwierig. Sie werden mit Sicherheit jetzt einige neue Spots bekommen, was die Fernsehübertragungen angeht. Das heißt
Primetime-Spiele.
Und da haben wir schon den ein oder anderen jungen Quarterback gesehen oder Star-Teams, die dann Primetime nicht so gut können. Kommen wir zum nächsten oder dem letzten zumindest großen Namen, den wir besprechen müssen, Christian, der außerhalb der Free Agency, wenn man so will, Schlagzeilen gemacht hat, beziehungsweise getradet wurde, und zwar ist es Dee Ford. Das war einer der Household Names auf der Pass-Rushing-Position, Outside Linebacker, der Kansas City Chiefs, die ihn mit dem Franchise-Tag sozusagen geslappt haben, also es auf ihn gelegt haben. Dann haben sie ihn getradet zu den 49ers für einen Second-Round-Pick und die 49ers haben dann direkt mit Ford einen, so wie das dann üblich ist, einen großen Vertrag, ich glaube, 5 Jahre, 87,5 Millionen im kompletten Value geschlossen und ihn davon, von dem Tag befreit.
Ja, ich meine, das war relativ lange schon klar, dass im Prinzip sowohl Kansas City von beiden Foundational Pass Rushern los will mit Justin Houston und Dee Ford. Und jetzt haben sie für ihn relativ gutes Value noch bekommen, Second Round Pick für einen Spieler unter dem Franchise Tag. Auf der anderen Seite ist halt auch nicht so viel Talent am Start gewesen. Die wirklich besten Pass Rusher wurden alle gefranchise tagged, dementsprechend kann man wohl auch erwarten, dass die Kompensation dann so hoch wurde. Interessant ist noch, dass es ein 2020er Second-Round-Pick ist, ne? Also nicht für dieses Jahr. Das ist gerne etwas, was man vergisst. Für die 49ers gefällt es mir eigentlich ganz gut. Die werden jetzt eine sehr, sehr starke Line in den Start schicken mit
ja.
Warte mal, DeForest Buckner?
Ja.
Ist das richtig? Mhm. Ja, genau. Ich bin da gerade ein bisschen auf dem Schlauch und Cassius Marsh natürlich.
Natürlich, nein. Den wollen wir nicht vergessen.
Der ist jetzt vielleicht nicht so ganz zu erwähnen, obwohl er erstaunlich passables Jahr, würde ich jetzt mal sagen, im letzten Jahr hatte, der ja. Cast-Out von den Patriots quasi.
Ja, ja.
Für Kansas City, tja, sie scheinen ihn nicht so sonderlich gerne zu mögen, denn sie haben durchaus Bedarf in ihrer Defense und im Pass-Rush Talent zu halten. Da bin ich so ein bisschen fraglich. Also ich sehe im Moment nicht so wirklich, dass Kansas City sich stark in der Defense verbessert hat bisher.
Ja.
Wir werden sehen, was ihre Vision ist.
Ja, vor allen Dingen, das ist jetzt eben auch, ich finde es immer wieder amüsant. Dann kommt ein neuer Coach oder Defensive Coordinator, in dem Fall Spagnuolo von zu den Kansas City Chiefs und dann wird berichtet, ja gut, der spielt am liebsten eben 3-4 Defense, dann werden eben Plätze frei, beziehungsweise das ist ein anderes System, was sie spielen, da passt dann ein Spieler wie DeFord nicht mehr rein, beziehungsweise so einem Spieler zahlt man dann eigentlich nicht mehr so gerne das Franchise Tag, das Geld.
Kommt Bill Belichick und ruft an und sagt, ja, ich kann dir einen 5-Runden-Pick anbieten.
Ja, Justin Houston haben sie ja auch, hatte ich eingangs gesagt, rausgekegelt, weil die 15 Millionen zu viel sind. Ich finde es immer lustig. Also ich verstehe es nie, warum man quasi Coaches, die zu einem Team kommen, dass sie quasi ihre Überzeugung, ein System zu spielen, einfach mitbringen und man sagt, okay, die Spieler, die reinpassen, behalten wir, die nicht reinpassen, dann auch noch ein bisschen Geld kosten, die werfen wir raus, anstatt zu sagen, okay, wir haben gute Spieler, wie zum Beispiel ein DeFord oder auch noch ein Justin Houston, der jetzt zwar 30 ist, aber mein Gott, lasst uns doch etwas versuchen, diese Spieler so zu enablen, dass sie ihrem Talent gerecht werden oder dass sie auch ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Und wenn ich dann mein System, was ich seit 20 Jahren coache, ein bisschen adaptieren muss oder vielleicht auch mal über den Haufen werfen muss, ja, dann ist es halt so. Aber in dem Fall fand ich das mal wieder sehr, sehr amüsant, dass alle gesagt haben, ja, kein Wunder, der passt dann halt nicht in das System von Spagnuolo, der halt was ganz anderes spielt.
Ja. Das ist dieser grausige Teufelskreis in der NFL von Teams, die schlecht sind in der Regel, die alle 2 Jahre neues Coaching-Staff holen und dann passt der Kader nicht mehr zusammen, weil ein neues System gespielt wird und dann wird alles rausgecuttet und man trägt unheimlich viel Dead Money und verlorenes Potenzial, verliert man dadurch und dann kommt der neue Coach und versucht was Neues aufzubauen, bekommt nur 2 Jahre Zeit. Am Anfang heißt es, ja, wir geben dir 5 Jahre und du hast in Ruhezeit, alles aufzubauen und dann ist nach Jahr 2 immer noch keine Playoff-Teilnahme dabei, dann wird der Coach rausgeschmissen, dann wird der Nächste wieder engagiert, der hat dann wieder ein neues System, dann werden wieder Spieler aussortiert und so geht es immer weiter.
Genau,
so ist es bei KC jetzt natürlich nicht, denn sie sind gerade äußerst erfolgreich.
Das stimmt, Tyrann Mathieu haben sie noch geholt von den Houston Texans, Free Safety.
Eric Berry zu ersetzen.
Ne? Um Eric Berry, der wahrscheinlich oder jetzt so gut wie raus ist, zu ersetzen. Carlos Hyde noch auf der Running Back Position. Auf die 49ers hatten wir angesprochen, da können wir vielleicht auch nochmal kurz bei ihnen bleiben. Die haben auch relativ viel Splash gemacht, also haben zumindest auch so ein bisschen versucht, das Team noch weiter nach vorne zu bringen. Wie siehst du die Chancen von den 49ers in der ja sehr, sehr starken NFC West?
Ja, es ist sehr schwer, es ist wirklich sehr schwer einzuschätzen, wie sich das weiterentwickelt. Die Defensive Line gefällt mir jetzt mittlerweile wirklich ziemlich gut.
Mhm.
Und du hast schon eine relativ starke Defense potenziell jetzt am Start. Die Offense, da fehlt es mir so ein bisschen an Feuerpower, wenn ich jetzt mal so schöne Bilder benutzen will. Jimmy Garoppolo ist halt immer noch ein riesiges Fragezeichen. Wir wissen halt echt nicht, was er jetzt kann. Ist das, was er bei den Patriots gezeigt hat, ist das die Baseline und von da an projizieren wir jetzt hoch oder ist das die Baseline und von der projizieren wir geradeaus weiter oder geht es vielleicht sogar ein bisschen runter? Denn was er in San Francisco bisher gezeigt hat, war halt sehr wenig. Davon kann man schwer ausgehen von den 6 Spielen in 2017. Ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen glücklich für das Front Office der 49ers, dass sie so spezielle Situationen hatten. Ihm wird die Erstbeurteilung wird quasi immer weiter in die Zukunft geschoben. Das ist natürlich auch sehr praktisch für das Team, weil man dann so ein bisschen mit kühlem Kopf halt auch agieren kann und nicht so notgedrungen irgendwelche Signings unternehmen muss, um in so einen Win-Now-Modus reinzukommen. Denn eben durch die späte Übernahme von Garoppolo und die Verletzung, dann ist halt dieses, die Erwartung immer sehr weit unten gewesen. Aber in diesem Jahr muss halt definitiv was kommen. Man muss halt zumindest in eine 50-50-Region reinkommen, was Siege und Niederlagen angeht. Und naja, mir fehlt in der Offense halt noch so ein bisschen was an Firepower. Wird sich einiges dann zeigen.
Sie haben jetzt natürlich GM als ehemaliger Safety die Defense jetzt so ein bisschen adressiert. Dort ist eben angesprochen mit DeForest Buckner als Defensive Tackle, den sie ja hatten. Dann haben sie jetzt eben die Ford dazugepackt zusammen mit Solomon Thomas und ähnlichen Spielern. Richard Sherman haben sie im Backfield. Dann haben sie zumindest noch Tevin Coleman geholt von den Atlanta, der vormals bei den Atlanta Falcons war, Running Back, der ja auch eine lange Connection hat jetzt mit Kyle Shanahan. George Kittle als Tight End, die sind gut aufgestellt und vor allen Dingen machen sie das Richtige. Sie versuchen, das Talent auch in der Defense zu bündeln in verschiedenen Leveln. Denn gerade in der AFC West gegen die LA Rams müssen sie natürlich auch, sie können nicht jedes Mal so ein Catch-up spielen und hoffen, dass sie selber auch 45 Punkte erzielen. Sie müssen einfach auch mal ein gegnerisches Team bei 21, 22 Punkten halten, um Spiele auch gewinnen zu können. Von daher, ja, bin ich gespannt. Ich mag die 49ers. Ich hoffe es für Jimmy Garoppolo, dass es vorangeht und für ihn jetzt natürlich auch, dass er heile zurückkommt, gesund spielen kann, eine Saison durchspielen kann, dass man wirklich auch mal eine Saison-Tape von ihm sehen kann, wie er so eine komplette Saison durchspielt.
Ja, aber ich meine, was hast du denn nach McKinnon, nach Coleman und nach Kittel? Da fehlt es mir halt irgendwie. Goodwin.
Ja, Goodwin ist auf jeden Fall, mag ich. Pettis hat gut ausgesehen. Das sind jetzt keine Household Names, aber sie werden mit Sicherheit im Draft auch, was das angeht, gerade auf der Wide Receiver Position nachlegen, denn alles andere würde für mich jetzt nicht so viel Sinn machen. Kommen wir zu einem weiteren Team, das viel ausgegeben hat, beziehungsweise etwas aktiver war in der Free Agency, auch ein Team, das sehr, sehr viel Cap, mit sehr, sehr viel Cap in die Free Agency jetzt gestartet ist ins neue Liga-Jahr, die New York Jets. Ich hatte es gerade angesprochen, CJ Mosley, eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtiges Signing, junger, extrem guter Middle Linebacker von den Baltimore Ravens rübergekommen und dann natürlich ganz besonders wichtig Le'Veon Bell, darüber freut sich Sam Darnold, dass er jetzt quasi das Swiss Army Knife von den Pittsburgh Steelers geholt hat, der beste Running Back, den es momentan gibt, beziehungsweise in der Liga seit einigen Jahren, wahrscheinlich der beste Running Back, zumindest was seine Zahlen angeht. Beiden geben sie langfristige gute Verträge. Le'Veon Bell müssen wir natürlich noch kurz drüber sprechen, Christian. Viele haben geunkt. Jetzt hat er seine 14 Millionen nicht zurückbekommen, die er letztes Jahr hat liegen lassen, dadurch, dass er nicht gespielt hat unterm Tag. Ich glaube, darum ging es im Endeffekt ihm auch gar nicht, sondern er wollte auch, ähnlich wie Antonio Brown, auch in erster Linie ein Zeichen setzen. Und das Geld hat er jetzt in seinem 4-Jahres-Vertrag mit einem Maximum-Value von 52 Millionen mit Sicherheit nicht zurückbekommen. Vielleicht aber, so wie du es mal gesagt hast, Christian, das eine Jahr sozusagen nicht in den Knochen.
Ja, es ist wirklich schwierig zu bewerten. Also man kann das von vielen Seiten betrachten und das als Niederlage für Bell betrachten. Ich würde es insgesamt auch schon eher als Niederlage tatsächlich verbuchen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Markt einfach sich auch nicht für ihn gebildet hat. Am Ende haben nur die Jets quasi Interesse an ihm gezeigt, also alle anderen Teams, die auch vielleicht auch das nötige Geld gehabt hätten, um da eine Investition zu tätigen, waren nicht wirklich interessiert an ihm. Das ist wirklich sehr schlecht für ihn dann natürlich auch gewesen. So hat er dann im Prinzip einen ähnlichen Vertrag raushandeln können, wie er mit den Pittsburgh Steelers gehabt hätte. Hat jetzt schlussendlich mehr Garantien drin in seinem Vertrag und halt eine ein Jahr kürzere Laufzeit, was immer in Vertragsverhandlungen quasi auch auf das Gesamt-Dollarvolumen sich auswirkt. Dementsprechend, ja, schade finde ich es ein bisschen. Also er ist sicherlich naja, also kein krachender Verlierer. Das würde ich, glaube ich, nicht sagen, aber schon, er hat da schon etwas verloren. Für die Jets ist es meines Erachtens ein gutes Signing. Sie nehmen Geld in die Hand, auch mit Jamison Crowder. Das gefällt mir auch extrem gut. Es macht es für Sam Darnold deutlich leichter, Offense zu spielen. Immer die berühmte Mitte quasi, den Intermediate-Bereich zu targeten, sollte seine persönliche Entwicklung voranbringen.
Absolut. Also dann haben sie auch, Assembly ist ja, glaube ich, von den Raiders gekommen, ne? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Genau. Der Guard, ein sehr, sehr guter Guard, auch da hofft man natürlich, dass er die O-Line nochmal verstärken kann für Sam Darnold. Dann dieses Fast-Signing von Anthony Barr wäre natürlich der Knaller gewesen, wenn man Anthony Barr mit CJ Mosley hätte vereinen können, die beiden, aber er ist dann doch wieder zurückgerudert und bleibt bei Minnesota. Insgesamt, ja, du hast es gesagt, sehr, sehr gut, was die Jets gemacht haben unter ihrem neuen Head Coach. Was so ein bisschen unterm Radar vielleicht fliegt, was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, dass sie Buster Screen verloren haben, den Nickel Corner, der in den letzten Jahren extrem stark gespielt hat. Also ich mochte ihn immer sehr, vor allen Dingen, wenn man in der Division bleibt und sie zweimal gegen die New England Patriots laufen, die mit Julian Edelman sehr, sehr viel Erfolg immer hatten, muss man sagen, da hat Buster gegen Julian Edelman häufig in den letzten Jahren sehr, sehr gut gespielt und hat ihm häufig wirklich das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Und diese Position verlieren sie jetzt, denn er ist gegangen nach Chicago.
Ja, wenig.
Die haben, ja. Also
fand ihn vor 2-3 Jahren, da fand ich ihn extrem stark und ich finde, in den letzten Jahren hat er ein bisschen nachgelassen, aber das ist eine subjektive Empfindung von mir. Die Jets werden sich sicherlich was Ähnliches gedacht haben, denn das Geld ist wirklich nicht viel, das er bekommt, 5,5 Millionen im Average. Das ist für einen, auch wenn es nur ein Slot-Corner ist, in Anführungsstrichen, nicht unbedingt eine Menge Kohle. Ja. Insofern, ja, insgesamt haben sich die Jets aber deutlich verstärkt, notable Abgänge nicht mehr so richtig vorhanden. Wird interessant. Also es wird wirklich interessant. Also die Jets haben wirklich jetzt was am Start, wo man Hoffnung haben könnte als Jets-Fan.
Absolut. J-E-T-S. Jets. Kommen wir zu dem großen Namen eigentlich der Free Agency, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich Trey Flowers, Defensive End Format der New England Patriots, der nicht das Franchise Tag im Gegensatz zu all den anderen Pass Rushern bekommen hat. Er ist dann relativ schnell zu seinem alten Buddy Matt Patricia gegangen, zwar zu den Detroit Lions, die generell die so ein bisschen die Thematik angewandt haben. Gut, lasst uns auch alle Patriots-Spieler, ehemaligen Patriots-Spieler holen und so ein Patriots 2.0 in Detroit aufbauen. Denn die Patriots haben nicht nur Trey Flowers geholt, quasi das Eigengewächs der New England Patriots, der quasi den Patriot Way schon fast mit der Flasche bekommen hat, sondern auch noch Justin Coleman von den Seattle Seahawks, der bei den Patriots nie wirklich durchschlagen konnte als Corner, auch klassischer Nickel Corner, der bei den Seahawks sehr, sehr gut gespielt hat, den haben sie jetzt noch dazu geholt. Plus, dann haben sie Danny Playoff Amendola geholt. Matt Patricia denkt sich, warum soll ich lange irgendwie Spieler analysieren? Ich hole einfach die Patriot-Spieler, die ich schon kenne.
Ja, das kann man natürlich so sagen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass halt dieser sich im Moment wieder neu entwickelnde Belichick-Tree von Coaches und Front-Office-Mitarbeitern, die haben natürlich auch einen Spieler-Rating quasi verinnerlicht, das halt auf Basis von Bill Belichick's Spielerbewertung liegt und dann vielleicht sogar auf der Basis von Steve Belichick's Spielerbewertung, je nachdem. Deswegen verwundert es mich nicht, dass man halt Interesse an ähnlichen Spielern hat. Ne? Denn wenn man nach den ähnlichen Grundlagen bewertet, dann hat man natürlich auch noch den ähnlichen, einen ähnlichen Scouting-Tree, wenn du so möchtest, dann aufgebaut. Ne? Was Trey Flowers angeht, ist halt schwierig. Es ist halt eine Menge Geld für ihn. Geld, das ich mir jetzt, wenn die Patriots ihn verlängert hätten, niemals so hoch gesehen hätte. Aber es ist halt wieder Free Agency, ähnlich wie mit Trent Brown. Da muss man halt so viel bezahlen.
Ja, und
auch wenn Trey Flowers ein sehr guter Spieler ist. Ne? Ich bin mir aber nicht sicher, ob er dann auch die entsprechenden Sack-Zahlen in der Zukunft wird liefern können. Denn er ist halt sehr versatil, Sagt man das auf Deutsch so?
Nee, habe ich noch nie gehört.
Nein.
Vielseitig.
Sehr vielseitig. Ein Vielseitigkeitsreiter.
Das hört sich an wie ein ganz gefährliches Waschmittel.
Oder eine Creme oder sowas.
Bitte nicht in die Augen reiben.
ja, also er ist wirklich ein Swiss Army Knife, ne? Also Schweizer Armeemesser wird auch ganz gerne mal geschrieben, der jetzt aber halt nicht so die Zahlen produziert, ne? Und da weiß ich nicht, ob es, wenn dann bei den Lions in den nächsten Jahren weiterhin nicht unbedingt überragend läuft, ob dann dieses Signing nicht aus ganz anderem Licht betrachtet wird dann am Ende.
Ja, und Trey Flowers, der ja noch jung ist, dann vielleicht auch nochmal woanders eine Chance bekommt, was ja so ein klassischer Weg wäre. Großer Vertrag unterschrieben. Generell muss man sagen, viele Spieler, die jetzt auch in der Free Agency unterwegs waren, viele Spieler, die rausgeworfen wurden, die getradet wurden. Interessanterweise sind es, und das zeigt wieder das, Christian, was du ja auch immer wieder eigentlich adressierst, die Verträge sind im Grunde genommen zwei Jahresverträge in der NFL. Und viele Spieler, die jetzt unterwegs sind wieder auf dem Markt, sind im Grunde genommen Spieler, die vor zwei, höchstens drei Jahren neue Verträge unterzeichnet haben. Das ist wirklich interessant. Also Spieler, man kann sich hier wirklich den Marker setzen, ein Spieler, der jetzt einen Vertrag unterzeichnet, wird wahrscheinlich in zwei Jahren, spätestens in drei Jahren wieder auf dem Markt sein. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Verträge genauso strukturiert sind. Und wenn man sich die Spieler jetzt mal der Reihe nach anguckt und sie quasi so ihre Geschichte anguckt, die Vertragsgeschichte anguckt, ist es wirklich immer der Fall, okay, vor zwei Jahren Deal unterschrieben mit einem möglichen Out nach zwei Jahren für das Team. Und was passiert nach zwei Jahren? Genau das. Es ist wirklich sehr, sehr interessant und Trey Flowers, dadurch, dass er jung ist, kann genau dieses Schicksal auch ereilen, was jetzt nicht unbedingt super schlimm sein muss für ihn, weil vielleicht spielt er gut in Detroit und kann dann nochmal anderswo noch mal einen besseren Vertrag.
Ja, er hat relativ viel drin. Also bei ihm geht es erst so nach drei Jahren, glaube ich, erst gescheit raus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Okay.
Ja. Aber ja, du hast recht. In der Regel sind es halt wirklich zwei Jahre. Es ist selten, dass es wirklich über drei Jahre dann die Garantien so hoch gestapelt sind, dass es nach dem zweiten Jahr schon schmerzhaft wird, fürs Team rauszugehen.
Ein, sozusagen Kaderplaner, den du ja sehr, sehr schätzt, ist der Philadelphia Eagles. Die Eagles waren auch mal wieder fleißig unterwegs in der Free Agency, haben zum Beispiel getradet für DeSean Jackson, den haben sie zurückgeholt. Dann haben sie Nick Foles, den haben wir häufig besprochen, jetzt abgegeben. Aber sie haben auch Jordan Hicks abgegeben. Genau, Malik Jackson haben sie geholt von Jacksonville, so rum ist richtig. Insgesamt mal wieder genau das gemacht, was man sich eigentlich von den Philadelphia Eagles erwartet, nämlich dass sie sehr, sehr clever mit dem wenigen Cap-Volumen, was sie haben, hantieren und das Team scheinbar jedes Jahr immer wieder nochmal punktuell verbessern.
Ja, also die sind wirklich, die haben keine Angst davor, sich über den Zaun zu lehnen und mal zu gucken, was so geht. Ne? Jetzt haben sie Michael Bennett weggetradet zu den Patriots, auch für ja, nicht wirklich viel. Ne? Fünftrunden-Pick haben sie bekommen, Siebtrunden-Pick geben sie ab, also der typische Swap. Im Prinzip, insgesamt meines Erachtens, haben sie sich aber weder stark verbessert noch stark verschlechtert, oder?
Ja, aber sie konnten halt wichtige Spieler auch halten.
Ja, das ist natürlich der Trick. Das darf man nicht vergessen. Denn wenn du sehr weit oben bist mit deinem Talent, dann ist es natürlich auch schon eine Leistung, wenn du deine Stärke hältst. Ne?
Genau. Und sie sind ja im Grunde genommen auch jedes Mal wieder, wenn ein größerer Free Agent zumindest oder wenn es generell darum geht, größere Namen, kommen sie auf den Markt oder sind auf dem Markt, die Philadelphia Eagles sind irgendwie immer mit dabei oder man hört zumindest Gerüchte. Jetzt haben sie erstmal, wie gesagt, ihre Defense nochmal die beiden Stars verlängert, dann haben sie auch ihren Center nochmal, Kelce, für ein Jahr nochmal so ein bisschen so einen netten Deal gegeben, der relativ teamfreundlich dann noch ist. Also ja, es wird interessant sein, ob Carson Wentz so zurückkommt, wie er zurückkommen sollte im Augen des Teams, ob da wirklich alles so rosig ist oder ob da man den Gerüchten auch Glauben schenken darf, dass es vielleicht kleinere Probleme gibt. Aber ansonsten sieht es auch für die Eagles wieder recht gut aus, trotz des wenigen Cap Rooms, den sie hatten. Nick Foles hatten wir ja eigentlich schon berichtet, ist jetzt aber natürlich erst offiziell mit dem neuen Liga-Jahr zu den Jacksonville Jaguars. Jetzt kam aber auch erst der Trade bzw. das Value raus. 4 Jahre, 88 Millionen im Schnitt. Wie siehst du das, Christian, für Nick Foles?
Vorher würde ich noch ganz gerne zwei interessante Sachen machen, erwähnen, die ich da wirklich dabei so gut finde. Denn sowohl für Nick Foles als auch für Golden Tate werden die Eagles Compensatory Picks bekommen können, je nachdem, ob sie noch große Signings machen, die sich dann quasi ausradieren gegenseitig. Das ist halt auch Teil des klugen Handelns, ne? Also im Prinzip, du hast Golden Tate, die er traded. War es ein Drittrunden-Pick? Ich glaube, ne? Den bekommst du dann quasi im Prinzip wieder. Das heißt, du hast für Golden Tate nicht wirklich viel bezahlt.
Auch nur für ein halbes Jahr hast du ihn gehabt, ne? Also
genau, ja. Und dann Nick Foles bekommst du auch einen Compensatory Pick für, weil du halt quasi eine Option in den Vertrag eingebaut hast und ihn nicht offiziell gecuttet hast. Das ist auch, das werden wir dann in irgendeiner späteren Spezialfolge nochmal etwas genauer erklären, wie das Ganze funktioniert mit den Compensatory Picks. Aber das ist halt kluges Handeln, indem du wirklich versuchst zu maximieren, was du maximieren kannst, ne?
Ja, absolut. Und zurück jetzt zu Nick Foles. Ist es vielleicht zu viel für ihn?
Nee. Nee, finde ich eigentlich nicht. Also auch da hat sich so ein bisschen dargestellt wie mit Le'Veon Bell. Es hat sich einfach kein wirklicher Markt für ihn aufgetan. Also alles, was man gehört hat, dass im Prinzip nur die Jacksonville Jaguars ernsthaft interessiert waren an ihm. Und da hast du dann einfach auch nicht die Argumente auf deiner Seite, um dann wirklich das Maximum rauszuziehen. Man darf auch nicht vergessen, dass Nick Foles viele schöne Sachen auf Tape hat, aber halt auch viele nicht so schöne Sachen auf dem Tape hat, ne?
Ja.
Und wenn man jetzt die letzten zwei Jahre als Grundlage nimmt, dann ist er deutlich mehr wert. Aber das kannst du halt nicht machen, ne?
Ja, das Problem ist halt einfach bei Nick Foles, dass er seine besten Jahre damals dann unter Chip Kelly bei den Eagles und dann jetzt eben auch für als Ersatz für Carson Wentz hatte. Alles andere, was er außerhalb davon getan hat, war im Grunde genommen rechtfertigt jetzt nicht die 50 Millionen Garantien, die er bekommen hat. Oder vielleicht das Annual Salary of 22 Millionen. Aber ja, es ist natürlich schwierig. Die Jacksonville Jaguars sind natürlich auch in der Situation, in der im Grunde genommen alle ihnen zuschreien, ihr braucht einen Quarterback, weil das Team generell ist so gut. Es wird sich zeigen. Also ich weiß noch nicht, ob das für Nick Foles so der beste Move war, aber vielleicht, so wie du es sagst, stimmt es auch, dass einfach kein anderer Trade-Partner da war, denn die meisten anderen Teams haben zumindest ihre Quarterback-Situation zumindest für das kommende Jahr jetzt abgeschlossen.
Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut sagen, auch wenn natürlich nicht jedes Team komplett zufrieden ist mit dem, was sie haben oder beziehungsweise hoffend in das Jahr reingehen, vielleicht kann man es so ganz gut formulieren, ist der Markt halt schwach für ihn gewesen, ne? Jetzt schlussendlich hat Denver ja auch mit der Flacco-Geschichte sich auch dann quasi vom Markt genommen und was willst du dann machen, ne? Dann nimmst du halt das, was du kriegen kannst und insofern, ja, für Nick Foles war meines Erachtens nicht deutlich viel mehr drin.
Wir werden sehen. Also ich bin gespannt, also ob Nick Foles jetzt die Lösung sein kann für in meinen Augen ein relativ dysfunktionales Team in Jacksonville. Ja. Wirklich schwierig, wie gesagt. Einige, ja, die ein bisschen Cap gekostet haben, davon haben sich jetzt auch gelöst in Jacksonville. Malik Jackson hatte ich angesprochen, aber ob das jetzt so das Team ist, mit dem Nick Foles komplett angreifen kann. Blake Bortles wird wahrscheinlich rausgeworfen, der einen Pass entfernt war von einem Super Bowl. Ist schwierig. Also ich glaube nicht daran.
Eine Fehlentscheidung mit Miles Jack,
ja. Ein Team, das hatte ich vorhin schon angesprochen, müssen wir auf jeden Fall drüber reden, denn etwas ungewöhnlich eigentlich, historisch betrachtet, die Green Bay Packers, dass sie doch recht aktiv waren in der Free Agency, die ein Team, das eigentlich gerne über den Draft das Team aufbaut, haben zumindest großen Need erkannt auf der Linebacker-Position, denn da haben sie das meiste Geld für ausgegeben, generell in der Defense 3 Spieler geholt. Darius Smith hatte ich angesprochen von Baltimore, Linebacker für 4 Jahre, 66 Millionen. Preston Smith, der kommt aus Washington, auch Linebacker, beide 26 Jahre, also in der sozusagen Prime für einen Linebacker auch. Und Adrian Amos, der Free Safety von Chicago, der letztes Jahr wirklich gut gespielt hat bei Chicago, ein Safety, der so ein bisschen auch unterm Radar geflogen ist, den ich sehr gut, sehr gerne mag. Plus dann noch ein Guard, Billy Turner von Denver und Mercedes Lewis in Thailand haben sie nochmal für ein Jahr gehalten. Also insgesamt sehr, sehr aktiv, die Green Bay Packers.
Ja, The Age of Brian, gute Kunst.
Gute Kunst.
Der wirklich von Anfang an angekündigt hat, oder zumindest gab es von Anfang an ja so Getuschel, Gerüchte, dass die Green Bay Packers nun endlich auch mal auf dem Free Agency Markt aktiv werden. In den Jahren zuvor waren es ja irgendwie so maximal immer so ein Signing quasi in der Free Agency. Das war ja schon, auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal in der NFL, in dieser Konstanz. Gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, so ein Generationswechsel, ne, in Green Bay. Also gerade Clay Matthews, der ja lange Zeit durchaus eine Identifikationsfigur auch des Vereins war, nach Aaron Rodgers, ne?
Ja, absolut.
Spätestens nach seinen tollen
Commercials.
Head and Shoulders Commercials war es, glaube ich, immer, oder?
State Farm dann zuletzt.
We are Farmers. Aber, nee, war das nicht
Ortsdeck? Nee, das ist nicht State Farm.
Egal.
Das ist Farmers.
ja, und Nick Perry, den sie jetzt gecuttet haben, also da ist es durchaus ein Umbruch in der Defense, der ja auch nicht unberechtigt verstatten geht, ne?
Absolut. Also das junge Backfield, was sie haben, jetzt gepaart mit zwei wirklich guten Linebackern, muss ich sagen, die in jedem Team, glaube ich, Starter sein könnten, finde ich wirklich sehr gut. Zusammen mit Adrian Amos, wie gesagt, die Frage ist halt einfach, die Wide-Receiver-Position, die jetzt natürlich in Green Bay so ein bisschen so ein Fragezeichen aufwirft, denn Randall Cobb wird wahrscheinlich nicht zurückkommen, es sei denn, er findet selber jetzt keinen Markt mehr für sich. Dann ist es ein bisschen dünn. Dann Mercedes Lewis als Tight End, okay, aber auch nicht so das, was vielleicht Aaron Rodgers braucht. Ich bin gespannt. Also auch da ist natürlich jetzt...
Jimmy Graham wollen sie aber halten, ne?
Ja, das, Jimmy Graham
wollen sie... Zumindest haben sie das gesagt.
Aber Jimmy Graham hat halt einfach auch, seitdem er aus New Orleans weg ist, nicht mehr annähernd an die Leistung anknüpfen können, als wirklich alle gesagt haben, okay, der ist sogar vielleicht besser als Gronk. Seitdem spielt er schon lange nicht mehr in der Liga. Ich weiß es nicht, ob es jetzt noch ein bisschen gebraucht hat oder vielleicht, ob er jetzt die Saison durchschlägt mit dem neuen Coach auch. Das wird sich zeigen. Also da... Erstmal natürlich gut, dass die Green Bay Packers vor allen Dingen in der Defense da mal ein bisschen frisches Spielerblut sozusagen reingeholt haben.
Ja, also mir gefällt es auch wirklich. Also ich waren gute Moves, zumindest wenn man sich jetzt anschaut. Das ist halt, das muss man einfach auch nochmal grundsätzlich sagen. Wie alles jetzt aussieht und was wir jetzt sagen, das und was ja, jeder sagt, nicht nur wir, das kann sich relativ zügig im Laufe der Saison als
nicht richtig hinausschauen. Ich habe es eingangs gesagt, so ein bisschen wie Silvester noch. Der Kater am 1., der folgt dann noch, vielleicht in ein paar Monaten, wenn es dann losgeht, wenn sich der erste große Free Agent, den man einen Vertrag genommen hat, die Achillessehne reißt, das Kreuzband reißt oder auf einmal man 0-3 in die Saison startet, obwohl alle gedacht haben, man müsste eigentlich 16-0 spielen aufgrund des Kaders, den man sich jetzt zusammengebaut hat. Das sind doch
oder
sehr...
Oder wenn Antonio Brown dann im Locker-Room TikTok-Video aufnimmt, so als Nachfolger von Facebook.
Ich glaube, das Problem ist, dass er das nicht streamen kann, weil es kein WLAN gibt im Stadion in Auckland.
Meinst du, Gruden hat es so eingestellt, dass alle sich jetzt nur noch mit 56K-Modem einwählen können?
Gruden hat generell so ein... da gibt's no Cellphone-Policy wahrscheinlich. Und die haben alle so Klapp-Handys.
Ja, stimmt, die guten, die Razer noch aus dem Matrix-Film.
Ja, im Grunde genommen sind das so die großen Namen. Wir können natürlich noch immer weitergehen, wir können noch über
viele... Ja, das machen wir in den nächsten Wochen, ne?
Genau, es sei denn, du hast noch was, worüber du gerne sprechen möchtest, was jetzt die Free Agency angeht. Es gibt natürlich noch Namen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Wir haben noch Matt Paradis zum Beispiel... Center, der von den Denver Broncos jetzt zu den Carolina Panthers gegangen ist, da auf jeden Fall eine große Lücke füllt. Dann, wie gesagt, Anthony Barr habe ich angesprochen, der Minnesota bleibt, die ansonsten aber relativ ruhig gewesen sind. Dann haben wir noch Cole Beasley, der nach Buffalo gegangen ist, nachdem er ja öffentlich auch gesagt hatte, ich bin unzufrieden in Dallas, vor allen Dingen was das Geld angeht. Adam Humphries, der einer der Wide Receiver, die auf dem Markt waren, die so ein bisschen auch für Splash gesorgt haben, sage ich jetzt mal, zu Slot-Receiver, den ja alle haben wollen, den klassischen Slot-Receiver, ist nach Tennessee gegangen für einen 4-Jahres-Vertrag über 36 Millionen, auch ziemlich viel Geld für jemanden, der, auch nur nicht so viel gezeigt hat. Ansonsten andere Teams relativ ruhig, von denen man noch nicht so viel berichten kann. KJ Wright ist vielleicht noch ein Name, den man nennen muss, den die Seattle Seahawks behalten für 2 Jahre, ihn nochmal verlängern.
Solange er nicht in den Knast geht.
KJ Wright ist es nicht, du meinst Kendricks.
Die verwechsel ich andauernd. Ja.
Kendricks. Und genau, und dann kann man natürlich sagen, wir hatten das vorhin schon mal kurz angesprochen, die Indianapolis Colts, die mit Pierre Desir den Corner nochmal verlängern, aber ansonsten nichts ausgeben. Im Grunde genommen so still sind, als hätten sie keinen Cap Space, dabei haben sie den meisten zur Verfügung. Interessant auf jeden Fall.
Ja, bei den Colts stellt sich wirklich die Frage, was wollen sie damit machen?
Sparen.
Klar. Ja, es ist immer besser, seine eigenen Talente zu verlängern, als in der Free Agency zuzuschlagen. Das ist so eine Grundregel.
Ja.
Bloß weiß ich jetzt nicht, wo man im eigenen Kader so viel Geld ausgeben soll. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle.
Ja,
aber wer weiß, vielleicht haben sie noch ein paar Trades im Hinterkopf oder so. Oder sie wollen einfach nochmal aufs nächste Jahr alles verschieben. Was ich aber, nicht so ganz so optimal finde. Denn, Andrew Luck ist halt ein Franchise-Quarterback, wo man eigentlich das nicht gerne sieht, wenn da quasi Jahre verschwendet werden.
Absolut. Anderer Quarterback noch, Christian, kannst du vielleicht noch kurz einbringen, Drew Brees, der hat was fürs Team getan, hat einen fürs Team ausgegeben.
Ja, also was heißt fürs Team was getan, das ist immer so die Sache, da musste er nicht wirklich viel für opfern. Die New Orleans Saints haben mal wieder ein bisschen die Kreditkarte belastet und weitere 10 Millionen Dollar von Drew Brees' Basisgehalt ins nächste Jahr geschoben, sodass sich da eine ganz nette Situation entwickelt, und zwar kostet Drew Brees jetzt schon im nächsten Jahr 20 Millionen gegen das Cap, obwohl er im nächsten Jahr gar nicht mehr unter Vertrag steht, praktisch. Also der Vertrag ist quasi da, aber nur so als Platzhalter mehr oder weniger. Sprich, wenn Drew Brees dieses Jahr nicht verlängert wird bei den Saints, dann kostet er trotzdem 20 Millionen gegen das Cap, was eine verdammte Menge ist.
Ganz frisch reingekommen, habe ich gerade gesehen, die Saints nehmen Defensive Tackle Malcolm Brown von den Patriots für einen 3-Jahres-Vertrag mit einem Maximum von 15 Millionen unter Vertrag. Die Patriots, den hatten sie in der ersten Runde damals geholt, Malcolm Brown, verlieren damit einen wichtigen Defensive Tackle, und die Saints stopfen damit ein Loch, das auf jeden Fall da war. Das
ja.
Jetzt so.
Also,
ja.
Das ist immer die Sache, ne? Spieler verlieren. Wenn sie einmal in der ersten Runde gedraftet wurden und dann bei ihrem ursprünglichen Team nicht wirklich überzeugen konnten, kriegen sie dann doch immer noch mal eine etwas bessere Chance als Spieler, die nicht in der ersten Runde gedraftet wurden, weil sie halt diese Charakteristika eines First-Round-Picks quasi haben. Kann funktionieren. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von ihm gewesen.
Okay.
Aber 5 Millionen im Jahr ist jetzt auch kein riesiges Commitment, ne?
Nee, das stimmt. Das ist richtig. Soweit, so gut, beziehungsweise jetzt sehe ich gerade auch noch was anderes. Cameron Wake, wir können quasi einfach so live durchsenden die nächsten Tage. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, kurz, hat sich jetzt den Titans angeschlossen. Der schon etwas in die Jahre gekommene Pass-Rusher schließt sich also, nachdem er bei den Dolphins nicht mehr gepasst hat, den Tennessee Titans an, die auch relativ ruhig waren, aber wie gesagt, ich hatte es angesprochen, Adam Humphries zum Beispiel unter Vertrag geholt haben für Marcus Mariota als Slot Receiver. Das soll es vielleicht gewesen sein, der letzte Name, den wir heute besprechen wollen oder besprochen haben. Ich danke dir, Christian.
Ich danke dir auch.
War wie immer eine Freude, mit dir das Ganze zu besprechen und durchzuplanen.
Episode 100.
Episode 100, wow, yeah. Und dann hört weiter auch bitte die nächsten 100 Folgen, unsere Spezialfolgen, die ihr jede Woche hört. Und bis nächsten Dienstag. Macht's gut. Bis dann. Ciao.